Lesen ist immer auch eine imaginäre Reise. Oder, wie es die Schriftstellerin Angelika Oberath einmal schön ausgedrückt hat, Lesen breitet den Purpur der Freiheit aus. Um diesen Purpur der Freiheit geht es bei meinen Literaturvorschlägen.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe. Zu den Fragen unserer Zeit.
Der Purpur der Freiheit. Buchtipps für die Sommerferien. Von und mit Professor Dr. Erich Garhammer. Hallo und herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, eurem Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Mein Name ist Daniel Heinze. Schön, dass ihr mit dabei seid. In Sachsen und Thüringen, also in den Bundesländern, auf deren Gebiet das Bistum Dresden-Meißen liegt, müssen die allermeisten noch eine Woche warten. In Hessen oder Rheinland-Pfalz hingegen dürfen viele Schülerinnen und Schüler bereits morgen die Stifte fallen lassen. Jawohl, die Sommerferien stehen vor der Tür. Und wer seine Urlaubsreise oder die entspannten Tage auf Balkonien oder im Schrebergarten gerne mit einem guten Buch in der Hand verbringt und unseren Podcast etwas regelmäßiger hört, weiß, dass er oder sie sich dabei nicht durch Bestsellerlisten oder Neuerscheinungen wühlen muss, sondern immer pünktlich zum Sommerbeginn hier bei uns bei Mit Herz und Haltung Literaturtipps mit Tiefgang geliefert bekommt. Denn auch 2026 halten wir für euch hier im Podcast wieder die Leseempfehlungen von Professor Dr. Erich Garhammer bereit, einem echten Literaturkenner und Grenzgänger zwischen Theologie, Poesie und Prosa. Zwischen welchen Buchdeckeln sich interessante Welten und neue Einsichten verbergen, die nicht zuletzt auch theologisch spannend sind, und für welchen Titel noch der rasche Weg in die Buchhandlung lohnt, das hat er für euch und uns kompakt zusammengefasst. In diesem Podcast bespricht er gleich folgende Bücher: Schwebebahn von Hans-Josef Orteil, Ein Sommer mit Goethe von Gustav Seibt, Kalander oder Alvas Antwort von Angelika Oberath und Orion von Petra Morsbach. Alle Infos zu diesen Büchern findet ihr natürlich bei uns in den Shownotes. Professor Dr. Erich Garhammer studierte in Regensburg katholische Theologie und Germanistik. 1991 übernahm er den Lehrstuhl für Pastoraltheologie und Homiletik an der Katholisch-Theologischen Fakultät Paderborn und er wechselte 2001 bis zu seiner Emeritierung an die Universität Würzburg. Und seine große Leidenschaft gilt dem Brückenschlag von der Theologie hin zu Literatur und Poesie. Unsere diesjährigen Leseempfehlungen für die Sommermonate. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Es ist wieder Sommerzeit. Gerne gebe ich für die Urlaubs- oder auch Ferienlektüre einige Hinweise zum Lesen. Lesen ist immer auch eine imaginäre Reise oder, wie es die Schriftstellerin Angelika Oberath einmal schön ausgedrückt hat, Lesen breitet den Purpur der Freiheit aus. Um diesen Purpur der Freiheit geht es bei meinen Literaturvorschlägen. Zunächst Hans-Josef Orteil, Schwebebahnen, ein Roman. Vier Geschwister von Hans-Josef Orteil sind gestorben, bevor er geboren wurde. Diese Last ruhte nicht nur auf ihm, sondern auch auf seinen Eltern, besonders auf seiner Mutter. Es hat ihr im wahrsten Sinne des Wortes die Sprache verschlagen. Was sie rettete, war ihre Tätigkeit als Bibliothekarin. Sie war und sie blieb zeitlebens eine Lesende, aber auch eine Klavierspielerin. Für den kleinen Orteil, der ebenfalls lange ohne Sprache geblieben war, war der Augenblick, als ein Klavier in die Wohnung in Köln kam, ein entscheidender in seinem Leben. Plötzlich erlebt er die Mutter ganz anders, fähig zum Ausdruck ihres Inneren. Das Klavierspiel befreite sie und so wurde aus dem symbiotischen Kosmos mit der Mutter, der vor allem ein Kosmos des Rückzugs war, plötzlich ein Kosmos des gemeinsamen Aufbruchs. Hans-Josef lernte mit ihr und von ihr das Klavierspiel. Und der Vater war in diesem Kosmos für das Außen verantwortlich. Er brachte am Abend das Draußen mit, die Arbeitswelt. Er war vom Beruf Geodät, Landvermesser und bei der Bundesbahn angestellt. Und mit dem Vater lernte der kleine Hans Josef Schrift und Sprache kennen. Er war sein erster Sprachlehrer. Und Ortal behauptet, sein Schreibprogramm in Hildesheim als Professor für kreatives Schreiben sei nur eine Kopie des Privatkurses seines Vaters mit ihm gewesen. Diesen Zusammenhängen ist Ortal in seinem Buch »Nach allen Regeln der Kunst – Schreiben, Lernen und Lehren« ausführlich nachgegangen. Der letzte Roman von Ortal, »Ombra«, war geprägt gewesen von seiner lebensbedrohlichen Herzerkrankung im Jahre 2019. Ombra, das ist eigentlich ein Gläschen Wein, das man zu den Cicchettis, einem venezianischen Fingerfood, im Schatten trinkt und genießt, also eine Situation der Heiterkeit und der Entspanntheit. Aber Ombra meint auch noch einen ganz anderen Schatten, den Schatten des Todes, durch den Hans-Josef Ortal gegangen ist. Und nun hat Ortal sein Werk um das Wuppertal-Kapitel in seiner Biografie ergänzt. Wer den Blog von Hans-Josef Ortal regelmäßig verfolgt, wird im vorletzten Jahr bemerkt haben, dass plötzlich kleine Miniaturen auftauchten, etwa zum Wuppertaler SV oder zu einem Besuch im Wuppertaler Zoo. Und aus diesen Wuppertaler Erinnerungen ist der neue Roman Schwebebahnen gereift. Und dieser Roman zeigt eine ganz andere Stimmung. Er hat etwas Heiteres, Leichtes, auch wenn er in einer traumatisierten Nachkriegsgesellschaft spielt. Es geht um die Sozialisation und das Aufwachsen in einer vormedialen Zeit. Elternhaus, Schule, Freunde und Kirche sind die wichtigsten Institutionen. Und es geht um die Menschwerdung eines Jungen, der traumatisiert ist. Es geht um seine Erlösung durch das Klavierspielen und vor allem um eine Freundschaft. Die Freundschaft mit einem Mädchen namens Mücke, die ihn in eine ganz andere Herkunftsfamilie einführt, in die Familie mit italienischem Hintergrund. Und es geht dabei immer auch um die Praxis von Frömmigkeit und die Bedeutung von Ritualen. Der Roman beginnt mit dem Umzug nach Wuppertal. Josef, so der Protagonist des Romans, hat in der Schule in Köln versagt. Und deshalb lässt sich der Vater nach Wuppertal versetzen, um ihm eine ganz neue Chance zu ermöglichen. In Köln hatte er kaum Kontakte mit anderen Kindern, er zeigte keine Aufmerksamkeit im Unterricht, galt als hoffnungsloser Fall. Die Schulbehörde hatte ihn ausgemustert und erklärt, er sei zu früh eingeschult worden, zu früh für sein Alter. Und nun hat sich der Vater versetzen lassen, damit er die Schule noch einmal von vorne beginnen kann. Und so wird Wuppertal für den kleinen Josef ein Ort der Befreiung. Symbol dieser Befreiung ist für ihn die Schwebebahn. Der Schwebebahnflug ist ein großes Abenteuer, eines der größten, das er bisher erlebt hat. Der Wagen schaukelt sanft und regelmäßig und es ist, wie wenn er den Takt auf dem Klavier nachahmen würde, wenn er einen Walzer spielt. Die Schwebebahnen sind eine wunderbare Ferienlektüre. Sie beschreiben den Aufbruch eines Kindes, die erste Freundschaft und das Hineinfinden in das Leben. Der Journalist Gustav Seibt hat mit seinem Buch »Ein Sommer mit Goethe« eine Lektüre vorgeschlagen, die ebenfalls die Sommermonate bereichern könnte. Seibt berichtet, dass er in seinem Deutschunterricht an einem humanistischen Gymnasium in München mit Goethe nicht in Berührung gekommen sei. Keine Zeile Goethe. vielen Leserinnen und Lesern dürfte es freilich anders herumgegangen sein, dass sie einen unattraktiven Deutschunterricht genossen haben und Goethes Faust vielerorts Pflichtlektüre war und die Schülerinnen und Schüler nicht im richtigen Moment getroffen hat. Genau für solche Versäumnisse schreibt Seibt seine Einladung zu Goethe. Ein kleines Buch. Es möchte die Leserinnen und Leser, die Goethes Werke noch nicht oder noch nicht genau genug kennen, zum Einsteigen verlocken. Und es finden sich schöne kleine Lesestücke über das Altern, über Religion, über Natur und Kunst und vieles andere. Angeregt wurde Seibt durch die populäre französische Radioserie »Ein Sommer mit«. Diese Serie beschäftigt sich den Sommer über in täglichen kleinen Beiträgen von einer Viertelstunde mit einem Klassiker der Literatur. Einen Sommer lang können sich also Hörer und Hörerinnen des französischen Radios in das Werk eines der Großen der Weltliteratur einführen lassen. Und die Autoren dieser Sendungen sind selbst ausgewiesene Experten und ihre Sendungen, die aus ihnen entstandenen kleinen Bücher, sind populär, aber nicht vereinfachend. An genau so einen Sommer mit Goethe hat Gustav Seibt gedacht und dafür dieses Buch geschrieben. Es soll Freude machen, unterhalten, staunen lassen und vor allem auch die Freude an einer vielfältigen Sprache wecken. Keinerlei Klassikerdruck oder Bildungsstress soll ausgeübt werden. Und deshalb sei für die Empfehlung des Buches ein kleines Beispiel angeführt. In einem ersten Beitrag geht es um die bekannte Goethe-Ballade »Der Schatzgräber«. Armut ist die größte Plage. Reichtum ist das höchste Gut. Das leuchtet unmittelbar ein. Aber die Ballade endet mit einem anderen Ausblick. Tagesarbeit, abends Gäste, saure Wochen, frohe Feste, sei dein künftig Zauberwort. Es geht Goethe also um eine Abwechslung von Mühe und Fest, von Anstrengung und Urlaub. Reichtum allein macht nicht glücklich. Hinter diesem Gedicht, und das lässt uns Seibt entdecken, steckt ein eigener erlebter Umstand von Goethe. Er hat sich im Frühjahr 1797, als das Gedicht entstand, selbst einen Versuch in der Schatzgräberei gegönnt. Er hat das Los Nummer 7666 der Hamburger Stadtlotterie gekauft, in der Hoffnung, damit ein Landgut in Schlesien gewinnen zu können. Etwas von der fiebrigen Erwartung, die jeder Lottospieler kennt, pocht also auch im Schatzgräber Goethe, bis er entdeckt, nein, Tagesarbeit, Abendsgäste, saure Wochen, frohe Feste, sei dein künftig Zauberwort. Das ist ein Lebensmotto und nicht ein Lottogewinn. Angelika Oberath ist Reporterin. Durch das Schreiben von Romanen hat sie sich eine neue Sprache zugelegt, die Sprache der Fiktion. Das ermöglicht ein Betreten von inneren Regionen, die bislang verschlossen geblieben sind. Sie sei Reporterin geblieben, aber durch das Schreiben von Romanen habe sie eine neue Stimme gewagt, neue Erfahrungen sich selber erschlossen, die außer in der Sprache der Kunst nicht zu teilen sind. Reportagen sind wichtig und notwendig, aber sie können nicht alles erklären. Bei allem Wollen und Können bleibt immer auch ein Geheimnis, etwas nicht Erklärbares. Es ist immer wieder der Sprung ins Nichtwissen, ins Unabsehbare und dann vielleicht im Glücksfall das Aufgefangen und Aufgefangenwerden von einem gelungenen Satz. Und dieser Satz weiß immer mehr, als ich mit ihm hätte sagen wollen. Angelika Oberath ist überzeugt, dass sich die gleiche Bewusstseinserweiterung auch bei den Lesenden abspielt. Wenn ein Autor ans Ende gekommen ist, entfaltet sich im Lesen der Purpur der Freiheit. Und deshalb verbeugt sich der Autor vor den Lesenden und lässt ihnen alle Freiheiten. Der Leser kann sich inspirieren lassen, er kann Seiten überspringen und kommentieren, Seiten herausreißen und gerahmt an die Wand hängen. Das Buch, so ist Angelika Oberath überzeugt, gehört dem König Leser. Angelika Oberath hat eine Istanbul-Trilogie entworfen. Ein Winter in Istanbul heißt der erste Band, der zweite Teil Unschärfende Liebe. Und nun ist der dritte Teil erschienen, Kalander oder Alvas Antwort. Nach all den vorherigen Turbulenzen scheint sich so etwas wie eine ganz normale Familiengeschichte anzubahnen. Aber plötzlich eine völlig neue Situation. Alva erinnert sich nicht mehr genau, wie es ihr der Arzt gesagt hat. Er war jung, unter seinem weißen Kittel trug er einen Ringelpullover. Daran erinnert sie sich noch. Und dann bekommt sie die Diagnose ALS und lernt die Wörter hinter den Buchstaben kennen. Amyotrophe Lateralsklerose. Alva lernt jetzt sterben. Und so entscheidet sie sich aufzubrechen in ihre geliebte Bergwelt auf die Kalanderhütte. Und von dort aus sind es noch 700 Höhenmeter auf den Gipfel. Und hier könnte sie dann das Schicksal entscheiden lassen. Würde sie in den Bergen bleiben, hat es nicht einen Reiz, die Macht über das eigene Leben zu behalten? Sie war ja immer mutig gewesen und dazu hat bei ihr immer gehört, etwas riskieren. Es war ihr Leben. Ihr Leben gehörte immer ihr. Ihr sollte auch der Tod gehören. Und so bricht sie auf, alleine auf dem Berggipfel. Sie braucht eine Antwort auf ihre Situation und diese Antwort, so spürt sie, kann es nicht durch das Nachdenken geben. Es gäbe Grund genug für einen Suizid, einen vielleicht provozierten Unfall. Zwischen Stolpern und Springen liegt nur eine Sekundenentscheidung oder vielleicht auch nur ein kleiner Schwindel. Sie war Mutter zweier Kinder und sie hatte eine tödliche Krankheit und keiner wusste, welchen Verlauf sie nehmen würde. Es gibt zwar Statistiken und Beschreibungen und es gibt die Höllen des Internets. Und so informiert sie sich über ihre Krankheit und den eventuellen Verlauf. Es gibt die erste Variante, Unsicherheiten beim Laufen, Sprechstörungen, zunehmender Schwund der Muskel. Die zweite Variante, Muskelschwund in Zunge, Rachen und Lippen. Und die dritte, respiratorische Variante, Schwierigkeiten beim Atmen und dann Ersticken. Wem wollte sie ihre Pflege zumuten? Wie würden die Kinder das sehen? Sollten sie nicht eine Mutter in Erinnerung behalten, die klettern konnte, die Viertausender bestiegen hatte, lebensfroh? Und wie viele Jahre würde sie ihre Kinder überhaupt noch begleiten können? Aber was heißt begleiten? Sie wäre ein Wrack. Erst am Stock, dann am Rollator, dann im Rollstuhl und dann im Bett. Künstlich ernährt an Maschinen. Sie würde nicht mehr lächeln können. Vielleicht würde ihr der Wimpernschlag bleiben. Morsezeichen mit einem Augenlid. Bei ihrer Bergtour begegnen ihr zwei befreundete Frauen, die sich gegenseitig stützen und sich aufeinander verlassen können. Da fällt ihr plötzlich ihre Freundin ein, Serena. Sie hatten sich ewige Freundschaft geschworen. Sie war Lehrerin geworden für Romanisch und Sport. Manchmal gab sie auch Deutschunterricht und half aus in Ethik. Sie hatte eine Banklehre gemacht und Wirtschaftswissenschaften studiert. Die ganze Welt stand ihr offen. Sie hatte eine Aussicht auf eine Stelle in Genua. Aber dann war sie doch geblieben. Und sie stand Alva bei ihren Geburten bei. Und plötzlich kam Alva der rettende Gedanke, Serena würde es sein, der sie zuerst ihre Krankheit offenbarte. Das wusste sie jetzt. Und sie würde mit ihr alles besprechen können. Und dann ihr Entschluss, sie würde nicht auf den Gipfel weit steigen. Sie war oft auf diesem Gipfel gewesen, den sie liebte, wegen der großartigen Aussicht. Wie oft hatte sie sich schon in das Gipfelbuch eingetragen, das dort verschlossen in einem Eisenkasten lag. Und sie hatte sich darauf gefreut, einmal mit ihren Kindern, wenn sie größer waren, hierher zu kommen. Aber nun wusste sie, sie würde sehr vorsichtig hinuntergehen, den Grat entlang, den schmalen Weg, direkt am Abgrund würde sie besonders vorsichtig gehen. Es dürfte ihr nichts geschehen. Sie empfand sich wieder als kostbar. Alva, dieser Name, bedeutet eigentlich bergen, retten. Sie liebte sich und sie würde Serena umarmen, ihr sagen, wie dankbar sie ihr war und wie ärmer ihr Leben ohne sie gewesen wäre. Ja, sie war krank, todkrank. Aber auf einmal empfand sie sich wieder als lebenssicher. Sie würde mit Serena nicht viel reden müssen. Sie würde etwas Neues beginnen, mit dem sie sich nun einverstanden erklärte, nämlich die Krankheit und die Begleitung in der Krankheit, die tödlich enden würde. Sie würde sie annehmen, wie jedes Leben vorher. Und sie nahm die Stöcke hoch und trat Schritt für Schritt den Rückweg nach Hause an. Alles hatte sich für sie auf dieser Bergtour verändert. Und wieder zeigt sich, ein Roman kann, was eine Reportage nie könnte, ins Innere eines Menschen gelangen, seine Beweggründe spüren und ertasten. Und Möglichkeiten durchgehen. Romane buchstabieren Möglichkeiten. Romane zeigen nicht nur Wege, sondern manchmal auch Auswege. Petra Morsbach ist eine Meisterin von Milieustudien. Ich erinnere nur an ihren Roman Gottesdiener, indem sie das Klerikermilieu beschrieben hat, einem Pfarrer im Niederbayerischen, der mit seiner Berufung hadert, aber sich schließlich durchbeißt. Ich erinnere an ihren Roman Justizpalast, in dem Petra Morsbach kundig und eindringlich das Milieu der Richter und Staatsanwälte beschrieben hat. Immer zeichnet sie ihre Charaktere als etwas schrullige, aber doch liebenswerte Typen. Und nun ist ihr neuer Roman erschienen, Orion, der tief in das Lehrermilieu eintaucht. Es geht um die Hauptperson Nora, die durch ihre Großmutter in die Literatur eingeführt wird. Weil ihre Mutter krank geworden war, kommt Nora zu Oma Auguste und diese Auguste war eine sowohl abstoßende als auch eine anziehende Frau. Tagsüber las sie mit einer schweren Hornbrille auf der Nase die Bildzeitung oder sie spielte brummelnd mit sich selbst Mensch, ärgere dich nicht. Abends bekocht sie dann ihre Enkelin reichlich mit Eiern und Speck, Koteletts und Zwiebeln und Kartoffelnbrei. Sie öffnet vorm Schlafengehen ihre Haare, die gelblich-weiß auf ihre Schultern fallen, knipste das Licht aus und sang dann ihre Lieblingslieder, etwa Balladen wie den Erlkönig, des Sängers Fluch oder die Füße im Feuer. Für die Enkelin war das mitnichten eine Einschlafhilfe, ganz im Gegenteil. Sie war froh, die Oma wieder verlassen zu können. Erst viel später begriff sie, wie viel sie Oma Auguste verdankte. Sie hat sie in die literarische Kunst eingeführt, ohne es zu wissen oder zu merken. Kunst war bei ihr Ausdruck der Seele, ohne jegliches Kalkül, Prestigeanspruch oder Angeberei. Etwas, das bei aller geheimnisvollen Tiefe so natürlich zum Leben gehörte, wie Mensch ärgere dich nicht oder die Bildzeitung. Erst später erfuhr die Enkelin, dass ihre Oma in der Kunst die Zumutungen ihres Lebens erträglich machte und sie für sich aushaltbar wurden. Zugleich war für sie seit dem Abend mit der Oma die Literatur die Möglichkeit zu einem zweiten Leben. Sie war Nahrung für ihre Träume, Trost und Abenteuer, für Erholung und Orientierung. Und so kommt es, dass Nora schließlich auch Literatur und Geschichte studiert. Sie bekommt in München einen Studienplatz und arbeitet in den Semesterferien am Hauptstaatsarchiv. Dort lernt sie ihren späteren Mann, Dr. Theseus Dellenbrücke, kennen und bekommt mit ihm einen Sohn, Aeneas. Freilich, eine Nierenerkrankung zwingt sie dann dazu, aus dem Schuldienst auszuscheiden und eine Kur anzutreten. In dieser Kur setzt sie häufig sich auf eine Bank, die zur Kommunikationsbank wird, für ganz unterschiedliche Charaktere der Reha-Gäste. Sie empfindet diese Bank als einen Logenplatz über dem Park, eine Art begehbares Buch. Sie musste jetzt nichts lesen, sondern nur zuhören und lebte in den Worten, die sie an der Bank besuchten. Nach dem Ausscheiden aus dem Schuldienst findet Nora schließlich eine Anstellung in der Monazensia-Bibliothek in München. Es gilt, literarische Vor- und Nachlässe zu ordnen und auszuwerten. Ein Nachlass erregt ihre besondere Aufmerksamkeit, als sie dort das Wort Nestbeschmutzung liest. Es geht um eine kritische Kollegin, die bei den Mitgliedern an der Bayerischen Akademie der Schönen Künste Alarm geschlagen hat, weil sie sich ihrer unabgestimmten Geschäftsordnung nicht unterwerfen wollte. Wer die Biografie von Petra Morsbach kennt, weiß, dass sie hier ihre eigenen Konflikte mit der Akademie aufarbeitet und fiktional in ihren Roman einbindet. Der Roman nimmt schließlich eine überraschende Wende, weil ihr Theseus, ihr geschiedener Mann, ein erneutes Treffen anbietet. Will er es noch einmal mit ihr versuchen? Will er noch einmal mit ihr beginnen? Der Sohn Aeneas überbringt ihr diese Anfrage, fügt aber sofort hinzu, er wolle sich hier nicht einmischen. Er wisse inzwischen, dass Paargeschichten kein Terrain der Vernunft sind. Für die Lektüre dieses Romans von Petra Morsbach kann man sich die ganze Urlaubszeit Zeit nehmen. So reichhaltig ist er. weil sich in den Figuren des Romans immer auch literarische Gestalten spiegeln. Die Entscheidungen der Hauptfigur werden mit literarischen Texten gedeutet, problematisiert und ironisiert. Allein das Literaturverzeichnis weist zwei Seiten der zitierten Texte auf. Ein Roman trotz der ernsten Handlung voller Heiterkeit, Tiefgang und voller interessanter Perspektiven. Eine wunderbare Urlaubslektüre. Also, genießen Sie den Purpur der Freiheit beim Lesen. Schöne Erfahrungen bei den Lektüren der vorgeschlagenen Bücher wünsche ich Ihnen.
Das waren sie, die Leseempfehlungen 2026 von Professor Dr. Erich Garhammer. Als ganzes Team von Mit Herz und Haltung wünschen wir euch schon jetzt eine unbeschwerte Urlaubszeit. Genießt die Sommertage, ob an der See, in den Bergen oder anderswo, mit einem guten Buch und vielleicht ja auch mit einem gepflegten Podcast. Ab dem 3. September begrüßen wir euch an dieser Stelle wieder mit brandneuen Folgen. Doch auch bis dahin müsst ihr in den Sommermonaten nicht auf Mit Herz und Haltung verzichten, denn wir haben für euch im Juli und August einige der interessantesten Folgen aus unserem gut gefüllten Podcast-Archiv rausgesucht. Es lohnt sich also immer mal hier bei uns im Kanal vorbeizuschauen. Und alle bisherigen Literaturepisoden von Erich Garhammer findet ihr, genau wie alle Buchtipps, natürlich in den Shownotes zur heutigen Folge. Und jetzt sagt mal, welches Buch wandert bei euch dieses Jahr mit in den Urlaub? Haben euch die Autorinnen und Autoren, die Professor Garhammer empfohlen hat, ja vielleicht auch in den Bann gezogen? Schreibt uns gerne unter www.lebendig-akademisch.de oder kommentiert auf Facebook oder Instagram. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst gerne einige Sterne für uns regnen bei Spotify, Apple Podcasts oder dem Player eurer Wahl. Und empfehlt uns bitte weiter an Arbeitskollegen, Bekannte oder Familienmitglieder, die ebenfalls noch Lesestoff oder Podcasts für die lange Fahrt in den Urlaub oder zurück nach Hause suchen. Vielen Dank für eure Unterstützung. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Erich Garhammer, Emily Siegel, Jonathan Burger und ich, Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören, schönen Sommer und bis bald.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.